Wunderbar. Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Wenn man so begrüßt wird, dann fängt der Tag super gut an. Und das haben wir ja nicht so häufig, dass wir so begrüßt werden. Oder wird ihr zu Hause auch so begrüßt? Nee, das ist schon etwas Besonderes. Ja, wir wollen diesen Gottesdienst beginnen. Im Namen unseres Vaters, im Namen des Sohnes Jesus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Er ist hier in unserer Mitte. Und das ist für uns wirklich, ja, deshalb seid ihr auch alle gekommen, hoffe ich. Ja, aber auch wegen all dem anderen. Und der guten Gemeinschaft. Wir werden heute auch Kaffee und was zu essen haben. Also wir wollen einfach genießen, zusammen zu sein und Gemeinschaft zu haben. Ja, die Christine hat mir schon einiges vorweggenommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die sich beteiligen. Und ich finde es richtig toll, den Hartmut, den kennen wir schon so gut. Und immer wieder lädt ihn immer wieder ein und er kommt mit. Die Eva war auch schon mal dabei. Wir grüßen dich auch herzlich. Und der Brian ist das erste Mal hier. Herzlich willkommen. Ja, das ist die Hälfte der Band von Hartmut, habe ich jetzt an ihn gehört. So ziemlich. Er hat nämlich eine neue Band gegründet und wir dürfen heute einen Teil mithören. Das finde ich ganz toll, dass ihr uns so beschenkt, mit eurer Begabung Musik zu machen. Ganz herzlichen Dank, genau. Ja, das Kreuz ist den einen eine Torheit und den anderen eine Gotteskraft. Und wir sind hier in der Gemeinde, das Kreuz steht hier vorne. Es ist auch Thema dieser Predigtreihe. Und es ist wirklich so, die Auferstehung, wir glauben an die Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und regiert. Und er hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und deshalb freuen wir uns heute auch, dass wir dieses Thema der Passion doch jetzt ja durch die nächste Zeit so mitgeht. Und heute heißt unser Thema, heute gibt es ein Porträt der Passion, und zwar der Judas. Und die meisten sind schon begrüßt worden von unserem Jan Wert, der uns heute die Predigt hält. Wir danken dir sehr, Jan, dass du von Kulmbach hergekommen bist. Du hast deinen Sohn, den Joel, mitgebracht. Der hat drüben schon tüchtig geholfen, den Kindergottesdienst mit vorzubereiten. Dankeschön. Ja, ich möchte einfach, dass du mal nach vorne kommst. Ich habe mich extra zum Moderieren noch eingetragen, weil die letzten beiden Male war ich nicht da und ich liebe den Jan sehr und freue mich heute so, dass ich dich sehe. Genau, und jetzt, es ist hier auch niemand, der den Jan nicht kennt, außer vielleicht der Brian. Und
hallo Brian.
Ja, alle anderen und genau, du kennst ihn auch nicht. Der Jan war jahrelang vor unserem Holger Kerschbaum, war er der Pastor hier. Genau. Und jetzt denke ich einfach, es ist für uns doch schön, einmal zu hören, wie es denn dem Jan geht, wie es seiner Frau geht und den Kindern. Und jetzt frage ich dich einfach mal, kannst du uns ganz kurz ein bisschen erzählen von euch, wie es euch in Kulmbach geht?
Wie lange ist denn kurz?
Du weißt, ganz kurz.
Ganz kurz. Uns geht's gut.
Ach, du darfst schon ein bisschen mehr erzählen. Also, ich habe ja die zwei Großen mal in der Stadt getroffen und ich habe sie nicht erkannt und sie, hey Christine! Und dann stehen zwei so junge Kerle vor mir, schon halb erwachsen. Also, du hast jetzt schon große Kinder.
Genau, auch unser Joel ist groß.
Der ist auch sehr
dabei,
groß.
Aber es stimmt nicht, ich habe ihn mitgebracht. Andrea und Michi haben ihn mitgebracht, der durfte heute eine Nacht bei seinen Paten sein und das liebt er immer sehr und weil Ferien sind und der auftakt jetzt, hast du dort die Nacht verbracht und jetzt darf ich ihn wieder mitnehmen, er meinte gerade, aber er bleibt auch noch eine Nacht länger. Genau, das ist Joel, der Silas, der ist 14 in der Zwischenzeit, der ist noch in Griechenland momentan, der macht eine Tour dorthin mit seinem freiwilligen Kurs im Gymnasium, die haben eine Junior-Ingenieur-Akademie, das heißt, der ist technisch total gut drauf. Wow. Die fliegen mit einer Drohne um die griechische Schule, bauen dann am Computer ein 3D-Modell nach, drucken dieses 3D-Modell aus und darüber gibt es einen Film. Das war das Projekt, gesponsert wow. bei Telekom.
Wow.
Also technisch gut drauf und was ich total cool finde, auch in der Gemeinde gut drauf, der hat Jesus total lieb oh. und macht Technik in der Gemeinde, will jetzt Mitglied werden und arbeitet in der Kinderarbeit unheimlich stark mit, mein bester Mitarbeiter, also Silas. Josa, der ist 15, wird bald 16, der sagt, ganz schön groß geworden, also mit dem kannst du echt gut diskutieren, der ist politisch total interessiert, Nachhaltigkeit ist sein Thema, wie bei vielen jungen Leuten. Und ich habe mich gefragt, wir als Gemeinden, wann habe ich eigentlich das letzte Mal zum Thema Nachhaltigkeit gepredigt? Kann mich gar nicht daran erinnern. Aber das ist das Thema der jungen Leute momentan. Eins der Themen, aber ein ganz wichtiges. Man empfindet sich als Last Generation und da muss man was tun, weil man will nicht die letzte Generation sein. Josa war gestern in Berlin, also wir zusammen. Er war nämlich eingeladen bei der Eröffnung der Berlinale vom ZDF in der Lounge. Dort war ein Panel-Talk, also eine Podiumsdiskussion. Und er hat irgendwelche klugen, nachhaltigen Fragen gestellt auf irgendein Internetportal. Und dann haben sie gesagt, du bist einer von 10, die eingeladen werden. Wow. Da waren wir zusammen gestern. Ich kam heute Nacht um 3 Uhr wieder. Wir standen noch eine Stunde auf der Autobahn im Stau. War lustig, aber war total interessant, diese Erfahrung. Das machen wir dank Josua. Sandra geht's auch gut und von allen habe ich ganz liebe Grüße mitgebracht.
Dankeschön.
War das kurz genug?
Das war jetzt sehr interessant und aufschlussreich. Ihr merkt, so läuft es jetzt bei der Jugend. Ist das nicht toll? Und sie wollen uns auch ein bisschen herausfordern als Ältere. Ne? Von
Absolut.
Daher wollen wir offen sein, auch für diese neue Generation. Ach, Dankeschön.
Habe euch erzählt, ich war gestern in Berlin. Und ich komme aus Berlin, bin dort geboren. 5 Jahre war ich alt, als wir weggezogen sind, dann nach Straubing. Und meine Oma lebt bis heute dort. Ich war auch gestern kurz bei ihr, über 100 Jahre inzwischen. Liegt nur noch im Bett, aber hat sich so gefreut, dass wir uns gesehen haben. Auch da waren ein Stück Gänsehautmomente dabei. Ein anderer Gänsehautmoment war, als wir nach Hof dann über die ehemalige Grenze fuhren, weil ich weiß noch, wie das als Kind war, als wir Oma besuchten und wie wir von den Grenzbeamten dort immer schwierig behandelt wurden. Jeder, der durch die DDR gefahren ist oder sogar eingereist ist, hat das ja immer wieder auch erleben müssen damals. Solche Momente, wo man gefilzt wird, wo der Pass abgenommen wird, dann durch diese langen Schleusen zum nächsten Häuschen fährt und so weiter. Das waren gar nicht so leichte Momente. Aber wir als Westler hatten ja eigentlich nicht viel zu befürchten. Die Menschen, die auf der anderen Seite lebten, die haben ja viel größere Momente gehabt oder Schwierigkeiten gehabt. Heute in der Predigt ist das Thema Verrat, das war für die Menschen dort an der Tagesordnung. Die haben das ständig erlebt, ganz tiefe Enttäuschungen. Ein Freund, ein Verwandter verrät mich, er steht nicht zu mir. Wie gehe ich dann damit um, wenn Menschen, denen ich bisher vertraut habe, mich dann verraten haben, mir auf einmal die ganz andere Seite gezeigt haben? Wenn Nachforschungen angestellt werden, wenn man seine Stasi-Akte sieht und auffliegt, wer einen da verraten hatte, wer einen ausspioniert hatte, oft aus dem direkten Umfeld, nicht nur die bisher netten Kollegen oder vielleicht jemand aus der Familie. Und manchmal war es ja noch enger, vielleicht sogar jemand aus der Gemeinde. Auch solche Beispiele habe ich gehört. Verrat, der ganz nah ans Herz geht und tief enttäuscht. Manche wollen die Stasi-Akte gar nicht öffnen, habe ich gelesen jetzt in einem Interview, aus Angst vor Enttäuschung. Wer hat mich verraten? Judas Ischariot. Seit 2000 Jahren wird dieser Name mit Verrat in Verbindung gebracht. Der Verräter, so wird er genannt. Vermutlich kennen wir alle niemanden, der den Namen Judas heute trägt. Diesen Vornamen, den willst du deinem Kind nicht geben, denn der würde sofort mit dem Verrat in Verbindung gebracht werden. Und in Deutschland ist es übrigens auch verboten, diesen Vornamen zu vergeben. In der Bibel, da lesen wir einige Dinge über Judas und die hängen alle in irgendeiner Weise mit dem Verrat zusammen. Heute lese ich die Texte aus Matthäus. Ich weiß, die stehen auch in anderen Evangelien. Ihr dürft dann gerne mal nachlesen. Und wenn ihr Bibel dabei habt, ich starte in Matthäus 26. dürft ihr schon aufschlagen. Das sind die Geschichten, wo es bei Jesus ganz eng wird und wo er eigentlich nichts braucht. Er braucht keinen Verräter in seinem Umfeld. Aber Judas ist da. Ich lese ab Vers 14. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Ischariot zu den Hohepriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. 30 Silberstücke. Nach dem zweiten Mosebuch ist das der Preis für einen Sklaven, ein Menschenleben. Etwa 4 Monate der Durchschnittslohn in Israel zu dieser Zeit. Also schon eine gute Summe. Aber reicht sie aus, um jemanden zu verraten? Da kommt es auf den Charakter an. Bei Judas reichte sie aus. Ich lese ab Vers 20 weiter. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Das sagt Jesus. Und sie, die Jünger, wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne zu ihm zu sagen: Herr, bin ich es? Und Jesus antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie es von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, er wäre nie geboren worden. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Und Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Rabbi, bin ich es? Das Markus-Evangelium und Johannes, die verwenden die Worte Rabbi und Herr, was vorher im Text stand, parallel. Das ist fast austauschbar. Das ist der gleiche Begriff. Hier bei Matthäus kommt Rabbi nur 2-mal vor. 2-mal aus dem Mund von Judas. Diese Stelle ist die eine. Die anderen Jünger sagen zu Jesus Herr. Nur Judas sagt Rabbi. Die andere Stelle kommt jetzt. Ab Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hat ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den ihr ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi. Das war wieder Rabbi. Und er küsste ihn, und Jesus sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Habt ihr eine Idee, warum Judas das tut? Das ist seine Motivation, diesen Verrat zu üben. Die Bibel spricht gar nicht groß darüber. Wir können ein Stück weit spekulieren. Die einen in der Theologiegeschichte sagen, das war ein raffgieriger, ein gerissener Schuft, der einfach auf seinen Vorteil aus war, der Geld scheffeln wollte. Und das Geld hat er halt mitgenommen. Andere wiederum unterstellen dem Judas überraschenderweise eine positive Absicht. Er hatte keinen Zweifel, Jesus ist gekommen, um sie von den Römern zu befreien. Und das sahen viele im Volk so und Judas sah es eben auch so. Aber irgendwie zögerte Jesus und jetzt wollte Judas ihm auf die Sprünge helfen. Jesus soll endlich seine Macht dafür nutzen. Und an dieser Stelle wollte Judas nachhelfen. Wenn Jesus gefangen genommen wird, dann wird er endlich mit Macht und Kraft handeln, voller Power. Diese Meinung ist aber nur eine Theorie. Wir lesen weiter, dass Judas dann später seinen Fehler erkannt hat. Da steht das Wort Reue im Text. Als Jesus zu Tode verurteilt wird, als Jesus gekreuzigt wurde. Vielleicht war die Motivation also einfach nur, dass Judas sich von Jesus verraten gefühlt hat zuerst. Und deswegen verriet er ihn jetzt auch. Die meisten Menschen in Israel wollten ja die blöden Römer loswerden. Und unklar ist jetzt, wie die Rolle von Judas darin war. Vielleicht der zweite Name, Ischariot, Iskariot, wie er manchmal auch gesprochen wird. Es könnte ein Ortsname sein, der sich dahinter versteckt. Vielleicht, dass er von dort kam. Ist nicht klar, die Forschung ist sich nicht sicher. Man kann es aber auch anders übersetzen. Ein Teil des Wortes heißt Dolchmann. Und vielleicht war er der Messerheld, ein Aktivist, einer, der mit allen Möglichkeiten die Römer vertreiben wollte. Und jetzt war er 3 Jahre mit Jesus zusammen. Und er hat so viel mit Jesus erlebt. Judas hat die Predigten von Jesus gehört. Er erlebte, wie Jesus Menschen gesund macht. Er war an Bord, als die Sturmschüttelung geschehen ist. Er sammelte die Reste bei der Speisung der 5000 mit ein. Und er war auch Zeuge der Auferstehung des Lazarus, der Auferweckung des Lazarus. Das heißt, eigentlich sagt er, das sind die besten Voraussetzungen. Jesus ist wie geboren dafür, der Anführer einer Befreiungsarmee zu sein. Jesus kann das Wetter beeinflussen, Sturmstillung. Jesus kann viele Soldaten mit Essen versorgen, die Speisung der 5000. Jesus kann heilen, hat er oft genug erlebt. Wenn ein Soldat also verletzt wird, kein Problem. Jesus kann sogar Tote auferwecken. Unser Herr wird unbesiegbar sein. Klasse. Es wäre nicht zu stoppen. Und Judas wollte jetzt, lass es losgehen. Vielleicht war er ungeduldig. So glaube ich, ist sein Charakter in der Bibel auch beschrieben. Und er war Anfang 20, müssen wir mit berücksichtigen. Er hatte Ideale, er hatte revolutionäre Ideen, so wie wir das heute in der Jugend ja auch sehen. Und dafür kämpft man. Und Judas wartet, er scharrt mit den Hufen, damit es endlich losgeht. Und er war dabei, als Jesus von seinem Tod gesprochen hat. Er erlebte, wie diese Frau das teure Salböl über Jesus ausgegossen hatte, verschwenderisch. Und Jesus sagte, das soll für sein Begräbnis gelten. Das war die Geschichte direkt, bevor die Intrige begann, bevor Judas zu den Anführern des Volkes ging. Das war sein Feeling gerade. Und jetzt handelt er. Judas war aber auch dabei, als Jesus auch ihm die Füße gewaschen hatte. Ein Zeichen voller Demut. Jesus macht sich ganz klein, indem er seinen Jüngern und auch Judas die Füße wäscht. Und Judas ist mit Jesus an diesem Abend, ich habe euch die Stelle vorgelesen, das letzte Mal. Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, sagt Jesus. Und dann nimmt Jesus den Kelch und sagt, nehmt hin und trink. Dieser Kelch ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. 3 Jahre war Judas mit Jesus unterwegs. Er hatte alle Hoffnung auf ihn gesetzt. 3 Jahre folgte er ihm. Er war einer der 12, stand mehrmals jetzt in den Texten, die ich gelesen habe. Und er tat alles, was Jesus sagte. Aber er hatte andere Vorstellungen vom Reich Gottes. Das wird deutlich in diesen Stellen. Und das hat auch seine Auswirkungen gehabt in seinem Herzen. Er war von Jesus enttäuscht, tief enttäuscht. Vielleicht fühlte er sich, wie ich gesagt habe, verraten von ihm. Und hier kommen wir zu einer ersten ganz persönlichen Frage. Und ich wünsche mir, dass du sie dir mitnimmst, vielleicht aufschreibst, vielleicht in die Lobpreiszeiten reinnimmst, die wir nach der Predigt haben, vielleicht in dieser Woche bedenkst. Eine erste persönliche Frage, bist du von Jesus schon einmal enttäuscht gewesen? Judas ist hier zutiefst enttäuscht. Hat Gott dich schon einmal enttäuscht? Hast du dich vielleicht sogar von Gott schon mal verraten gefühlt? Gebetet und immer noch krank? Keine Lösung und immer noch in dieser schwierigen Situation. Keine Veränderung beim anderen Menschen, mit dem man so ringt. Kein himmlisches Eingreifen. Keine veränderten Aussichten. Immer noch nicht gut. Gott könnte. Warum tut er nicht? Vielleicht nagt hier auch in deinem Herzen schon länger etwas. Judas ist 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Wie lange lebst du schon mit Jesus? Wo liegen Enttäuschungen in deinem Leben? Du folgst ihm vielleicht genauso wie Judas. Und ich glaube, wir werden immer wieder versucht, wie Judas selbst, Jesus irgendwann zu verlassen. Zweite persönliche Frage. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Was hörst du, wenn ich sage Jesus? Was schwingt da in deinem Herzen mit? Ist Jesus der nette Lehrer, der Rabbi, so wie Judas ihn anspricht, der gute Worte hat, der mein Leben kennt, der mir auch helfen will, der tolle Gedanken hat, moralisch gut, ein angenehmer Mann? Ist er für dich der Rabbi, der gute Lehrer? Oder ist Jesus für dich der Herr? Ist Jesus dein Herr? Hat er wirklich das Sagen in deinem Leben? Judas hat diese Frage für sich beantwortet. Jesus war ein weiser Mann, aber im Letzten folgte er ihm nicht mehr. Deswegen die Frage, wer ist Jesus für dich? Ich lese weiter aus Matthäus 27. Am Morgen aber hielten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und sie banden ihn und sie führten ihn ab und überantworteten ihm dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, da reute es ihn. Er bereut. Und er brachte die 30 Silberlinge des Hohenpriesters und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht's uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging davon und erhängte sich. Petrus hatte Jesus verleugnet. Judas hatte ihn verraten. Was ist schlimmer? Die Verleugnung, die ist im Affekt geschehen. Petrus war voller Angst in dieser Situation. Okay, dreimal zu sagen, dass ich Jesus nicht kenne, wenn ich darauf angesprochen bin, das ist schon eine Hausnummer. Aber Judas, der hat die Sache geplant. Der hat sie durchgesprochen. Der hatte Zeit zum Überlegen. Und der hat sie durchgezogen. Sie beide, Petrus und Judas, sie waren Freunde von Jesus. Sie waren Nachfolger. Sie waren 3 Jahre mit ihm zusammen. Und beide haben versagt. Beide haben nach der Tat unheimlich gelitten. Von Petrus wissen wir das. Von Judas haben wir es hier gerade gelesen. Und Judas ging dann den fatalen einen Schritt weiter. Noch mehr Zerstörung. Sein eigenes Leben wirft er weg, der eigene Tod, weil er hofft, so die Schuld wieder gut zu machen. Er bereut, so stand es vorher. Und dann nimmt er es wieder in die eigene Hand. Deswegen meine dritte ganz persönliche Frage an dich. 4 werden es. Die dritte jetzt. Überlegst du auch manchmal, Jesus hinter dir zu lassen? Überlegst du auch manchmal, ob das noch Sinn macht oder diese Enttäuschung, die wir vorhin hatten, größer ist? Die Passionszeit jetzt, die kommt, nächste Woche startet, die bietet uns Chancen, dass wir darüber nachdenken, wie es aussieht zwischen uns und Jesus, wo wir stehen. In der Passionszeit gibt es verschiedene Menschen. Manche folgen Jesus nach, andere sind von ihm irritiert und handeln an ihm. Und Jesus möchte uns alle dazu aufrufen, dass wir über unsere Beziehung zu ihm nachdenken. Wer ist Jesus für dich? Wie wirkt sich das aus, dass Jesus anders handelt, als du es willst, als du es dir vorgestellt hast? Er fragt dich, willst du auch gehen? So hat er Petrus gefragt. Und Judas geht den Weg. Heute sind wir eingeladen, ganz neu über Jesus vielleicht nachzudenken. Jesus vielleicht ganz neu zu erleben. Jesus, das zu sagen, was in unserem Herzen bohrt, wo wir vielleicht kurz davor sind, die Kündigung einzureichen. Und Jesus lädt uns ein, es nochmal mit ihm zu versuchen. Sicher, Jesus hat die Erwartung von Judas nicht erfüllt. Aber Judas nahm dann die Sache in die eigene Hand. Zuerst beim Verrat und dann auch bei der Reue. Und das verhindert, dass er am Schluss nach 3 Tagen sieht, dass Jesus lebt. Dass er nach 3 Tagen sieht, dass Jesus den Sieg davongetragen hat. Dass er staunen darf mit den anderen Jüngern. Jesus hat die Erwartungen nicht erfüllt. Dafür ist Jesus auch gar nicht gekommen. Weder bei den Jüngern, weder bei Judas, noch bei uns. Jesus ist nicht dafür da, unsere Erwartungen zu erfüllen. Jesus ist darüber weit hinausgegangen. Die Jünger, die hatten die Erwartung, Befreiung von den Römern. Und das haben sie übrigens die Zeit ihres Lebens nicht erlebt. Solange jeder Jünger lebte, war Israel in Hand der Römer. Aber sie haben die Nähe Gottes erlebt. Sie haben den Sieg Jesu erlebt. Sie haben die mächtige Hand Gottes erleben dürfen. Sie haben erlebt, dass Jesus lebt, dass der Tod keine Macht mehr hat. Das Tod konnte ihn nicht festhalten. Jesus ist stärker als alles, wo wir Grenzen haben. Sie haben den Auferstandenen gesehen. Sie haben mit Jesus danach gesprochen. Das haben sie niemals erwartet. Das waren nicht ihre Erwartungen. Aber Jesus hat es ihnen geschenkt. Und ich komme zur 4. persönlichen Frage für dich. Traust du Jesus zu, dass er mit dir einen anderen Weg geht als der, den du dir wünschst? Traust du Jesus zu, dass er noch mehr für dich hat, als du bis jetzt erwartest? Jesus bietet dir das Leben an. Er möchte, dass du ihm heute in diesem Gottesdienst seine Enttäuschung gibst, deine Enttäuschung gibst. Er möchte, dass du ihm das sagst in einem stillen Gebet. Und er will dich einladen, dass du ihm wieder neu vertraust an dieser Stelle. Dass du nicht aufstehst und gehst, sondern dass du zu ihm kommst. Und dass du mehr erlebst, als du erwartet hast. Dass deine Beziehung vielleicht auf eine ganz neue Ebene gehoben wird, so wie es bei den Jüngern eben auch war, die sich nicht vorstellen konnten, was Jesus tut. Es ist für uns nicht falsch, wenn wir seine Wege nicht verstehen oder wenn wir bitten, dass sie uns erklärt werden. Aber das Zerstörerische ist, wenn wir es in die eigene Hand nehmen. Wenn wir sagen, tschakka, ich hab's. Durch meine Hand wird's geschehen. Ich setze es um. Das ist das, was Jesus nicht will. Judas wollte Jesus zwingen, durch seine eigene Hand so zu handeln. Und er ist wahrscheinlich hin und her gerissen in dem Ganzen. Er wollte auch die Vergebung und den Neuanfang irgendwo erzwingen. Und Jesus lädt uns doch schon längst ein. Er streckt die Hand aus. Er bietet uns die Chance zum Neuanfang. Er bittet dich, vertrau mir neu. Judas Ischariot, Verräter, würde ich nicht mehr sagen. Ich glaube, er ist hin und her gerissen zwischen so vielen. Aber er hat nicht zugepackt bei Jesus. Er hat die ausgestreckte Hand von Jesus nicht ergriffen. Er ist eher also nicht der Verräter, sondern ein Enttäuschter, der den Weg zu Jesus nicht mehr gefunden hat. Deswegen, ich sage jetzt nochmal die 4 Fragen, die ich persönlich gestellt habe. Und damit gehen wir auch in die Zeit der Stille jetzt und dann die Lobpreiszeit. Warst du schon mal von Jesus persönlich enttäuscht? Wer ist Jesus für dich, Rabbi oder Herr? Überlegst du auch, ob du Jesus hinter dir lassen willst? Traust du Jesus zu, dass er mit dir ganz neue Wege geht? Überraschend anders. Wir haben eine kurze Zeit der Stille und du sortierst, welche Frage für dich wichtig ist und gehst mit der in die Lobpreiszeit. Nach der Stille bete ich mit uns. Jesus, danke, dass du gut bist zu uns. Die persönlichen Fragen sind gestellt und jeder steht vermutlich woanders. Vielleicht haben wir ganz viele Fragen an dich. Bitte rede du. Gib Antworten, gib Ermutigung, gib Segen. Überrasch du uns und hilf du, dass wir es zulassen können. Segne uns jetzt in dieser Zeit des Lobpreises, auch in dieser Woche. Geh du mit diesem Thema mit uns weiter. Amen. Das ist ein Wunder, Jesus, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir dafür. Vielleicht ist das schon die Antwort auf die persönlichen Fragen. Und wir wollen das glauben. Wir wollen das mitnehmen. Wir wollen in diesem Bewusstsein auch gehen in die Zeit, die jetzt kommt. Danke, dass du unser Gott bist. Und danke für deine Liebe. Jesus, wir wollen jetzt beten und denken aber auch an die Menschen, die sich vielleicht noch ganz anders verraten fühlen. Für Menschen in dieser Welt, die alleine stehen, die Leid tragen, die im Kriegsgebiet wohnen und nicht wissen, was morgen ist, was gleich kommt. Für Menschen, die hungern, für Menschen, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Für Menschen, denen der Gedanke kommen kann, bin ich verraten. Möchte ich bitten, dass du sie segnest, dass du sie tröstest. Aber dass du ihnen auch Perspektive schenkst, dass auch konkrete Hilfe kommt. Möchte ich bitten, dass du eingreifst in diese Situationen und zeigst, dass du der Herr bist. Nicht nur der Rabbi mit guten Worten, der Herr, der alle Macht hat, der alle Gewalt hat, der helfen kann. Vielleicht ganz anders, als erwartet wird, aber du bist da. Das und vieles mehr legen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Vater, segne du uns und behüte uns. Lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke und erhalte uns deinen Frieden. Amen. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Es war schön, hier zu sein. Ich freue mich noch auf ein paar Begegnungen. Aber Christine, du verrätst, wie es jetzt weitergeht.
Ja, wir sind reich beschenkt an diesem Morgen. Und ich möchte deshalb auch unsere gelben Becher weitergeben, dass wir einfach auch Geschenke weitergeben an die Gemeinde. Es ist ja sehr wichtig, dass wir die Gemeinde unterstützen, dass wir immer wieder Gaben auch in dieser Art und Weise geben. Wir danken ganz herzlich. Ja, hier stehen schon einige Ansagen. Nächsten Sonntag wird Gottesdienst hier sein um 10.30 Uhr wieder. Und zwar ein Livestream-Gottesdienst, das Kreuz, die Antwort auf das Böse. Die Bausteinewelt, das ist richtig toll, die ist ausgebucht. Wir haben nur noch Plätze für die Warteliste. Also wer an diesem Wochenende noch Zeit hat, wir können auch tüchtig immer wieder noch Helfer brauchen. Und wenn ihr nur mal 2 Stunden habt oder wenn ihr auch mal einen Kuchen oder was backen möchtet, also meldet euch einfach beim Holger. Ja, die Gemeindefreizeit im Mai, das ist ja schon noch ein Stück hin, die ist ja immer sehr wertvoll, dass wir einfach zusammen mal unsere freie Zeit genießen und miteinander wegfahren. Es sind noch 3 Einzelzimmer verfügbar. Also überlegt euch noch, das ist die Chance mitzufahren. Meldet euch bitte schnell beim Holger, sobald es einfach geht, weil wir das ja auch melden müssen. Gut. Ja, das war es eigentlich schon. Ganz weit voraus die Osterkonferenz wäre auch da. hinfahren möchte, gibt es außen die Flyer. Und ich möchte auch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es für die Generation Plus einen Impulstag gibt. Nur, dass ihr das schon ein bisschen mal gehört habt. Der ist die Anmeldung ist bis 15. März und der ist am 18.3. Nur, dass ihr das vielleicht außen auch mitnehmt. Ja, das war's jetzt und wir gehen jetzt wirklich reich beschenkt nach Hause und ich könnte euch drücken, es war wirklich so schön und so wertvoll.